HR Info. Der Tag in Hessen.
Mit Anna Magel. Schwarz-Grün ist ja in Hessen Geschichte. Seit etwa 2 Wochen laufen Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD. Und jetzt haben sie einen Einblick gegeben, wie diese Gespräche laufen. Die Landtagswahl ist ja nun schon wieder eine Weile her und die CDU, die bei dieser Wahl als Siegerin hervorgegangen ist, die will ja künftig nicht mehr mit den Grünen eine Regierung bilden, sondern mit der SPD. Und über den aktuellen Stand der Koalitionsverhandlungen haben wir vor dieser Sendung mit Tobias Häuser gesprochen, unserem landespolitischen Korrespondenten in Wiesbaden. Wir haben ihn gefragt, was haben denn CDU und SPD jetzt genau gesagt über die laufenden Koalitionsverhandlungen?
Ja, ich will die Spannung ja eigentlich nicht gleich ganz kaputt machen, aber inhaltlich haben wir heute wirklich gar nichts Neues erfahren, was wirklich schade ist, angesichts nämlich der Tatsache, dass rund 180 Personen von CDU und SPD in 15 Arbeitsgruppen seit 14 Tagen intensiv miteinander verhandeln. Da sind über 250 Seiten Papiere geschrieben worden, aber wirklich nicht einen Punkt, auf den man sich verständigt oder gegebenenfalls noch nicht verständigt hat, wollten die beiden Generalsekretäre verraten. Da fragt man sich dann als Journalist manchmal schon, warum macht ihr überhaupt eine Pressekonferenz, wenn ihr nichts sagen wollten.
Worum ging es in dieser Pressekonferenz dann?
Um Allgemeinplätze, wenn ich das so böse sagen darf. Also wir haben so spannende Sachen erfahren wie CDU und SPD sind unterschiedliche Parteien. Dann fiel das Wort Vertrauen natürlich diverse Male. Es gebe ein neues Miteinander, man sei auf einem guten Weg zum Gipfelkreuz, eine anfängliche Skepsis sei gewichen, das Verständnis für den anderen sei gewachsen. So ging das ständig weiter. Und nach einer Viertelstunde hatte man irgendwie das Gefühl, als berichteten Eheleute von ihrer Paartherapie.
Okay, also wenig Substanzielles. Es gibt ja Gerüchte, dass CDU, SPD und FDP die Zulagen deutlich erhöhen wollen. Und zwar für Parlamentspräsidenten, Vizepräsidenten und Fraktionsvorsitzende. Und das auch noch vor Weihnachten. Was ist denn da dran?
Ja, es gibt diese Gerüchte und ich denke, es gibt auch wirklich Überlegungen. Allerdings Überlegungen von SPD und CDU und offenbar auch von der FDP. Die wollen eventuell vor Weihnachten noch Sondersitzungen beantragen, um diese Erhöhung, eine deutliche Erhöhung der Zulagen für Parlamentspräsident, Fraktionsvorsitzende, Vizepräsidenten und gegebenenfalls parlamentarische Geschäftsführer zu beschließen. Das wäre dann auch ein formaler Bruch der Koalition, denn noch regieren eigentlich Grüne und CDU miteinander noch bis Januar. Aber die Grünen haben uns schon signalisiert, dass sie diesem Vorhaben nicht zustimmen wollen. Generalsekretär Manfred Pentz sprach heute in der Pressekonferenz davon, dass SPD und CDU diese Koalition werden richtige Entscheidungen für die herausfordernden Fragen dieser Zeit geben. Ob eine deutliche Erhöhung der Zulagen für Parlamentspräsident und Fraktionsvorsitzende eine herausragende Frage dieser Zeit ist, das müssen Sie uns dann noch erklären.
Aus Wiesbaden hat uns Tobias Häuser informiert über den aktuellen Stand der Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD. Seit genau einem Jahr ist ChatGPT öffentlich. Schüler nutzen zum Beispiel den KI-Chatbot als Hausaufgabenhilfe, Studenten lernen damit und manche lassen sich sogar Reden oder E-Mails schreiben, und zwar mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Die wird übrigens auch in der Wirtschaft immer beliebter. Inzwischen nutzt jedes 8. Unternehmen in Deutschland diese Technologie. Alexander Schmidt aus der HR Wirtschaftsredaktion mit 2 Beispielen hier aus Hessen.
Es ist gerade mal ein halbes Jahr her, als Christopher Ripp mit 3 Kollegen der TU Darmstadt das Start-up i3D Energy gegründet hat. Ihr Ziel, Unternehmen und Kommunen dabei zu helfen, Energie einzusparen und klimaneutral zu werden.
Unternehmen und Kommunen, wir alle haben Energiebedarf, wir verbrauchen Strom, Wärme, Kälte, Gas und alle diese Daten müssen erfasst werden und wir reden da hier über sehr, sehr viele Daten.
Die den einzelnen Menschen überfordern würden, deshalb bearbeitet Christopher Ripp die Kundendaten mit künstlicher Intelligenz, kurz KI.
Wir nutzen ihre historischen Verbrauchswerte, die wir aufgezeichnet haben, um dann mittels KI genau vorherzusagen, wann, also sprich zu welcher Zeit und in welcher Höhe sie ihre Energie verbrauchen. Und das wiederum nutzen wir dann, um mit einer anderen KI optimal auszurechnen, wie könnten sie diesen Energiebedarf zu jedem Zeitpunkt mit den verschiedenen Quellen, die sie haben, an Energie decken.
Noch könne das KI-System den Energiebedarf nur kurzfristig vorhersagen, sagt Christopher Ripp. Aber das werde sich ändern.
Wir planen, dass die KI zukünftig komplett die Energiedaten aufzeichnet, den zukünftigen Bedarf berechnet, die optimale Energieversorgung ermittelt und dann gleichzeitig alle Anlagen steuert.
Ein vollautomatisches Energiemanagement, das Zeit und Kosten spart. Um Zeit und Kosten geht es auch bei Sanofi Deutschland. Der Pharmakonzern entwickelt im Industriepark Höchst Wirkstoffe für neue Arzneimittel. Und da gäbe es unendlich viele Möglichkeiten, die im Labor gar nicht alle getestet werden könnten, sagt Norbert Furtmann, Leiter des Teams Data Science.
Die KI hilft uns mit einem virtuellen Filter, ein kleineres Set an Varianten auszutesten, die eine erhöhte Chance haben, dass einem Molekül, den einen Wirkstoffkandidaten, der alle Eigenschaften mitbringt, um später wirklich ein Therapeutikum zu werden.
10 bis 12 Jahre dauert es im Schnitt, um ein Medikament zu erforschen und auf den Markt zu bringen. Dank künstlicher Intelligenz werde die gesamte Entwicklung schneller und kostengünstiger. Aber
wir brauchen immer noch Daten, die im Labor generiert werden, um die KI anzufüttern, anzulernen und müssen dann praktisch auch die Moleküle, die von der KI ausgewählt werden, immer noch im Labor experimentell testen.
In 5 bis 10 Jahren könnte die künstliche Intelligenz dann schon so weit sein, dass sie nicht nur die ungeeigneten Wirkstoffe herausfiltere, sondern gleich eigene komplett entwickle, sagt Norbert Furtmann vom Sanofi Data Science Team.
Wir sagen vielleicht, das ist unser therapeutisches Problem. Übernehme bitte den kompletten Designprozess und gestalte ein potenzielles Therapeutikum, was unseren Anforderungen gerecht wird.
So wie beim automatisierten Energiemanagement von i3D Energy müsste der Mensch auch bei der Medikamentenentwicklung von Sanofi nicht mehr jahrelang Daten analysieren und könnte stattdessen die KI kontrollieren und am Ende auch entscheiden.
Ein Jahr ChatGPT. Der KI-Chatbot wird immer beliebter, auch bei hessischen Unternehmen. Beispiele dazu hatte Alexander Schmidt. Wer im Raum Frankfurt lebt, der ist bestimmt schon mal drüber gestolpert. Über einen, wie der Name schon sagt, Stolperstein. Gemeint sind die 10x10 cm großen Betonquader mit glänzender Messingplatte. Die sind wie Pflastersteine in den Boden eingelassen. Auf jedem der Quader glänzt ein Name zur Erinnerung an einen Menschen, der in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt und ermordet wurde. Was hat sich denn nun eigentlich getan, seitdem der erste Stolperstein in Frankfurt verlegt wurde? Und welchen Stellenwert hat das Kunstprojekt und Mahnmal heute? Diesen Fragen ist hr-Inforeporterin Elke Ottenschläger nachgegangen.
Also ich putze die Stolpersteine 2x im Jahr in Bornheim, im Ostend und im Bahnhofsviertel.
Maureen van Meerendonk ist Frankfurterin und kümmert sich seit 8 Jahren darum, dass die Stolpersteine in der Stadt glänzen. In der Zeitung hatte sie gelesen, dass Steinputzpaten gesucht werden. Seitdem geht sie 2x im Jahr mit Lappen und Scheuermilch auf Tour.
Und dann wird der Stein mit Wasser eingesprüht. Dann nehme ich das Putzmittel für Metall, reibe den schön ein.
Bis zu 220 Steine wienert van Meerendonk. So viel ehrenamtliche Arbeit. Warum?
Weil ich es ganz wichtig finde, dass man sich als Deutscher mit dieser Geschichte auskennt und auch beschäftigt und auch dafür aktiv was macht. Und für mich ist es auch so etwas Demütiges, vor diesem Stein zu knien und ihn zu putzen.
Entwickelt hat die Stolpersteine der Künstler Gunter Demnig. 1992 verlegte er die ersten. Bis heute macht Gunter Demnig damit weiter, denn, so sagt er selbst,
ich denke, es ist sehr wichtig, die Erinnerung wachzuhalten. Vor allen Dingen für die jungen Leute ist es wichtig. Die Erfahrung ist bei mir, die jungen Leute wollen wissen, wie konnte so etwas im Land der Dichter und Denker überhaupt passieren und beschäftigen sich damit. Und das Schöne ist eigentlich dann bei vielen doch der Endeffekt, sowas darf nie wieder passieren.
Für sein Kunstdenkmal, so Demnigs Name für die Stolpersteine, hat er viele Auszeichnungen erhalten. Unter anderem im Jahr 2005 das Bundesverdienstkreuz. Es gibt aber auch Kritik. Von manchen Nachkommen der Opfer werden die Steine als unwürdige Gedenkform empfunden, da auf den Steinen herumgelaufen wird. Nicht so in Frankfurt. Hier gab es keinen Gegenwind. Im Gegenteil, die Initiative zur ersten Steinverlegung ging 2003 von Frankfurter Bürgerinnen und Bürgern aus. Dies war auch der Beginn der Initiative Stolpersteine in Frankfurt am Main, in der sich bis heute Bürger ehrenamtlich für die Steine einsetzen.
Es ist eine sehr, sehr tolle Initiative und es ist eine sehr gute Atmosphäre in Frankfurt.
Lobt Gunter Demnig. Der Künstler ist Jahrgang 1947. Seine Präsenz will er in Zukunft etwas reduzieren. Die Steinverlegungen sollen jedoch weitergehen.
Seit 20 Jahren gibt es Stolpersteine in Frankfurt. Sie sollen an Menschen erinnern, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt und ermordet wurden. Infos dazu hatte Elke Ottenschläger. Ob Kirmes, Stadtfest oder ein traditioneller Markt. All diese Veranstaltungen wären ohne Schausteller nicht möglich. Denn sie ziehen von Ort zu Ort und bauen ihre Fahrgeschäfte oder Buden auf. So manch einer stellt sich das Leben eines Schaustellers dann doch recht romantisch vor. Immer unterwegs sein, viel sehen, frei sein. Aber wie sieht die Realität tatsächlich aus? Das zeigt jetzt eine neue Ausgabe der ARD-Fernsehdokuserie 7 Tage. Und hr-Inforeporter Christoph Keppeler hat sie sich für uns angeschaut, denn sie zeigt das Leben eines Schaustellers hier in Hessen.
Ricardo Schramm, 17 Jahre alt, heizt den Fahrgästen des Breakdancer-Karussells ein.
Absacke, hier zieht's auf.
Schon als Kleinkind reiste er mit seinen Eltern, denen der Breakdancer gehört, über die Volksfeste, immer von Frankfurt aus. Ricardo lässt Simon Rustler, der für den HR eine Woche unter den Schaustellern lebt, mal ans Mikro.
Das ist aber noch ein bisschen langsam hier, das wollt ihr doch bestimmt schneller, oder? Ich höre nichts, wollt ihr das schneller oder nicht?
Simon Rustler legt auch Hand mit an, als Santino Thelen, 27 Jahre alt, aus Karlsruhe, mit seinem Team sein Karussell aufbaut. Eine 63 Jahre alte Berg- und Talbahn. Das Karussell gehört der Familie in dritter Generation. Der Aufbau ist harte Arbeit. Vorarbeiter Timo ist bei Besitzer Santino fest angestellt und findet den Schaustellerberuf spannend.
Man lernt immer neue Leute kennen. Kein Platz ist wie der andere. Und wird eigentlich nie langweilig.
Auch die Eiserlohs aus Hanau sind eine traditionsreiche Schaustellerfamilie. Wolfgang Eiserloh Senior und Wolfgang Eiserloh Junior verkaufen selbstgemachte Schokofrüchte. Auch hier darf Simon Rustler vom HR mal mitmachen.
Es gibt Erdbeer, es gibt Kiwi, es gibt Ananas. Wir haben alles da. Magst du einen Traumspieß haben? Eine Banane kommt noch hinzu.
Ehepartner suchen sich die meisten in anderen Schaustellerfamilien. Denn immer im Wohnwagen leben, das kann nicht jede und jeder. Manchmal trifft Karussellvorarbeiter Timo auch mal eine Frau von woanders.
Klar, jedes Mädchen hat Interesse an uns, weil wir halt die sind, die Chips in der Tasche haben. Wie lange die dann noch eine WhatsApp schreiben, wenn wir abgebaut haben und nicht mehr da sind, 1-2 Tage und zack, dann ist der Chat halt tot.
Die Schaustellerbranche findet zu wenig Mitarbeiter. Lala Thelen würde HR-Reporter Simon Rustler deshalb sofort einstellen.
Simon, mein Schatz, wenn du mal über einen beruflichen Wechsel nachdenkst, ne, ruf mich an.
Ihr sucht Leute?
Ja, sowas wie dich kann ich gut gebrauchen. Du hast Lust, du bist cool, du bist lustig.
Zwischen Wohnwagen- und Kirmesfahrgeschäften. Wie sieht das Leben eines Schaustellers aus? Das zeigt eine neue Folge der ARD-Dokuserie 7 Tage. Infos dazu hatte Christoph Keppeler. Und das war der Tag in Hessen. Mein Name ist Anna Magel und die Sendung gibt es auch wie immer als Podcast auf hessenschau.de.